Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, dem Japan-Podcast von Sumikai. Mit mir Banks, mit Micha.
Moin.
Und Matze.
Servus.
Ah, da sind wir wieder. Diesmal nur Stammbesetzung. Ich hoffe, unser neuer Ersatz-Mini-Pli-Männchen-Gedönster, David, hat euch gefallen. Der wird jetzt halt öfters kommen.
Yay.
Wir hatten ja letztes Mal gesagt, dass ein Special diese Woche noch folgen wird, letzte Woche folgen wird. Das mussten wir leider canceln, weil es ist so viel passiert, dass wir das nicht mehr bringen konnten. Da stimmte schon wieder die Hälfte nicht mehr. Wir wissen ja, wenn es um Trump geht, da ändert sich ja alles. Das nehmen wir nochmal neu auf, also da bitte nicht wundern, sorry, aber ja, Trump ist halt leider unberechenbar. Ja.
Ja, wie sagst du immer, Matze, mögen wir in unaufregenden Zeiten leben?
Ja, ich meine, das wäre ein Segen. Normalerweise ist es ein Fluch, zu sagen, mögen wir in interessanten Zeiten leben. Aber
dafür, allerdings, es kann sein, dass das Special schon raus ist oder vielleicht nach diesem Podcast kommt, das wissen wir jetzt selber auch noch nicht so ganz genau, haben wir aber auf jeden Fall ein Assassin's Creed Special. Und da gehen wir mal ein bisschen auf Jaske ein und überhaupt ein bisschen auf das Game. Und da haben wir auch ein Gewinnspiel für euch, denn Ubisoft hat sich da nicht lumpen lassen. Also da als Tipp, solltet ihr mal reinhören, wird bestimmt lustig.
Oh je, jetzt haben wir hier schon Schrödingers Podcast-Folgen.
Ja, es wird immer komplizierter. Nee, wir wissen das halt nicht ganz genau, weil wir gerade nicht wissen, wann wir den veröffentlichen können. Da gibt's ja immer so Embargo und so weiter. Und deswegen, es kann sein, dass er einen Tag vorher rausgekommen ist. Es kann sein, dass er hier nachfolgt. Hört auf jeden Fall mal rein. Wir hoffen, dass es euch gefällt. So, und damit fangen wir jetzt mal an. Denn wir haben mal wieder einen Skandal.
Oh. Juhu.
Ja, ne?
Lass mich raten, LDP?
Ich weiß jetzt nicht, wie du darauf kommst.
Ja, was fällt mir ein, nicht wahr?
Ja, und damit gehen übrigens Props an Lola raus. Lola ist, spielt irgendwie immer so ein Bingo mit unserem Podcast. Das ist auch immer sehr lustig. Ne? Grüße gehen raus. Du weißt warum. Das ist fürs Twitter-Kommentarchen. Ja, jedenfalls der liebe Premierminister, da kam jetzt raus, dass er frisch gewählten Abgeordneten der LDP ordentlich mit Gutscheinen bedacht hat. Und zwar jeweils im Wert von 100.000 Yen, also so ungefähr 623 Euro. Und das wurde dann mehr als ein Dutzend Abgeordneten überreicht. Das hört sich jetzt gar nicht so schlimm an. Und Ishiba sagt auch selbst, naja, das ist halt eine Geste von mir gewesen. Und die Gutscheine sind eher so als Souvenir gedacht. Und ich habe natürlich auch selbst dafür bezahlt, nicht? Also kein anderer. Das Problem ist bloß, ist ein bisschen kritisch, was die Transparenz und so weiter angeht und vielleicht auch eine mögliche politische Einflussnahme.
Ja, es ist ja im Endeffekt, ist es direkt ein Geldgeschenk? Ich weiß nicht, wie die Gesetze das so nennen, aber es ist sehr nah dran.
Ja, es ist sehr nah dran, es ist aber kein Geldgeschenk.
Also was sind denn das? Waren das irgendwie explizit Gutscheine für was Bestimmtes oder?
Keine Ahnung, ich tippe mal auf Amazon Gutscheine. Ich glaube nicht, dass die Shiba so kreativ ist und was anderes schenkt.
Meine Güte, ein Blanko-Check wäre natürlich was anderes gewesen, ne?
Nehme ich. Nein, also das Problem ist halt wirklich, wenn man jetzt so an den Spendengeldskandal denkt und so weiter, der wird dann natürlich schon wieder anders. Und es hat halt ordentlich Kritik ausgelöst. Kurz vorher gab es übrigens Umfragen, die mal wieder gesagt haben, herzlichen Glückwunsch, die Ablehnungsrate des Kabinetts steigt mal wieder und die Zustimmung ist mal wieder richtig schön in den Keller gerasselt. Ich glaube, wäre das vorher rausgekommen, dann wäre das sogar noch schlimmer gewesen.
Aber die können es auch echt nicht lassen. Man könnte ja meinen, dass die LDP irgendwie von irgendwas in den letzten 5, 6 Jahren gelernt hat, aber nö, man versucht es doch immer wieder noch.
Ja, ich meine, solange noch das Geld fließt, ne, solange noch der Machtbereich nicht zusammengebrochen ist, ich glaube, die haben da ähnliche Probleme wie alle anderen großen Systeme und alle großen Firmen, ne, weil es ja auch irgendwie noch eine Firma, ne, die LDP, dass die da nicht reagieren können oder es irgendwie nicht reagieren wollen, bevor sie halt am Abstützen sind.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir kommt das politiktechnisch jetzt mal egal welches Land so vor, als so, ja, man hält sich halt irgendwie ein bisschen für was Besseres oder lebt einfach generell in einer ganz anderen Dimension, weil anders kann man sich das doch alles nicht mehr erklären. Wir sind ja jetzt nur normal denkende Menschen, wir sollten normal denkende Menschen sein, bei mir bezweifle ich das immer ein bisschen. Ich weiß nicht, die müssen doch irgendwann merken, dass man damit eigentlich nur aneckt, weil das einfach Blödsinn ist.
Ja, aber ich meine, die gucken sich ihre Vergangenheit an und sagen, über die letzten, was weiß ich, wie viele Generationen hat es funktioniert.
Ja, machen wir einfach so weiter. Ne?
Der Volkausstand ist ausgeblieben, dann machen wir halt einfach weiter.
Ja, bis sie versagen. Ne?
Ja, es ist wirklich, eieieiei. Naja, gut, ich meine, sie werden es ja erleben. Ich denke mal, bei den nächsten Malen werden sie wieder abgestraft werden. Würde mich jetzt jedenfalls nicht wundern, denn die Ablehnungsrate ist mittlerweile bei 44,1% und das ist wirklich hoch, denn das ist die höchste seit dem Amtsantritt von Ishiba. Und die Zustimmungsrate ist mittlerweile auf dem Wert von 27,9% runter und damit ordentlich unter der wichtigen Schwelle von 30%, die ja als Gefahrenzone für eine Regierung gilt. Insbesondere die Zusammenarbeit der LDP, Komaito und Nippon Ishinokai, die ist nicht ganz so gut angekommen. Man muss jetzt sagen, die drei Parteien mussten zusammenarbeiten, weil sonst hätten sie nämlich den Haushaltsentwurf nicht durchbekommen. Und da musste die LDP ja ordentlich Versprechungen machen. Zum Beispiel zur Abschaffung der Einkommensobergrenze, beziehungsweise zur Anhebung der Einkommensobergrenze. Das kam nicht ganz so gut an.
Also, ich weiß nicht so richtig. Ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Art und Weise nennenswert sich bewegt in nächster Zeit.
Naja, wir haben dieses Jahr zumindest eine Wahl, eventuell auch zwei. Kommt immer darauf an, ob es sich jetzt die Opposition mal fängt. Aber Fakt ist, bei der LDP wackelt es an allen Ecken und Enden und die Unterstützung lässt halt immer weiter nach, weil irgendwann haben die Menschen auch mal die Schnute voll. Ja, und je nachdem, was Trump jetzt veranstaltet, und da ist einiges am Brodeln, das kann schon ganz schön nach hinten losgehen.
Ja, aber ja, die Leute rennen nicht zur Opposition.
Ne? Die Opposition, stimmt, das ist ja das Problem. Ne? Die Alternative sieht halt nicht unbedingt rosig aus.
Naja, also bei den letzten Wahlen war die Wahlbeteiligung ja schon zumindest ein bisschen höher als sonst. Wenn sich vielleicht noch ein paar mehr entscheiden, wählen zu gehen, dann könnte das für die LDP schon ganz schön blöd werden. Ich meine, wir haben aktuell schon mal eine Minderheitsregierung.
Das stimmt, aber wir sollten halt nicht jetzt unbedingt davon aufgehen, dass wir da jetzt einen gigantischen politischen Umsturz haben.
Nein, das natürlich nicht, um Himmels Willen. Aber ich denke, die LDP wird auf jeden Fall noch federn lassen.
Oh ja, also wenn sie sich, also sie müssen sich halt wirklich mal langsam zusammenreißen. Also die winden und krümmen sich da mal irgendwie so rum und oh ja, wir machen irgendwie irgendwas und oh, tut uns ja leid, aber wie gesagt, das auf Dauer fühlen sich die Leute halt wirklich verarscht nur davon und man kann sich nur bis zu einem gewissen Maß entschuldigen, bis es halt albern wird, ne?
Ja, also sie haben einige Gelegenheiten in nächster Zeit, sich zu blamieren, ne?
Oh ja.
Also klar, einige Sachen, die schon seit Ewigkeiten dem armen Pferd den Rücken zerdrücken, die werden wahrscheinlich nicht irgendwie in die großen Schlagzeilen kommen, aber wenn sie es halt mit Trump verscherzen und mit der Dings, mit der Expo total vergeigen und etc.
Dazu kommen wir gleich auch noch. Ja. Und was Trump angeht, da ist jetzt zumindest der neue Botschafter, der jetzt zunächst sein Amt antreten soll, schon hervorgekrochen und hat schon gesagt, ja, wir werden uns jetzt mal auf harte Zoll-Diskussionen hier mit Japan einstellen. Also das wird bestimmt auch noch sehr lustig werden. Vor allem, weil Trump möchte, dass Japan mehr Geld für die stationierten US-Truppen zahlen. Das wird auf jeden Fall noch spannend. Und da gibt es ja noch so, ich sag mal, Trump und seine Aussagen, ne? Denn letzte Woche hat eine Aussage von, die Pressesprecherin des Weißen Hauses.
Du meinst
Caroline,
die Propaganda-Barbie, wie sie liebevoll genannt wird.
Genau, nennen wir sie Propaganda-Barbie, weil ganz ehrlich, die Frau ist fürchterlich. Die hat letzten Mittwoch nämlich kritisiert, dass Japan einen Zoll von 700% auf amerikanischen Reis erhebt. Gibt es nur ein Problem? Das stimmt überhaupt nicht.
Das also, stimmt, wenn du etwas von vor 20 Jahren aus dem Kontext herausnimmst. Ne?
Richtig. Und es ist so, Japan hat mal einen Handelskonflikt mit seinen Zoll auf Reis ausgelöst. Und da gab es dann eine Einigung, dass man halt 770.000 Tonnen Reis zollfrei importiert. Und jetzt rate mal, wer der Nutznießer ist von den 770.000 Tonnen.
Naja, die USA natürlich.
Ja, eben. Die USA zahlt im Prinzip gar keinen Zoll. Aber
ja, das ist die, die, Ja, das ist aber dieselbe Geschichte wie mit Kanada, dass Kanada angeblich da gigantische Zölle auf Milchprodukte erhebt. Und nein, das ist im Prinzip dasselbe Konzept, dass man gewisse Mengen einführen darf, zollfrei. Und man müsste eigentlich wirklich gigantische Mengen verschiffen, damit man überhaupt ansatzweise an diese Grenze kommt. Also,
naja, ich meine, hey, USA und EU sind ja jetzt auch im Zollkrieg, ne? Weil, wie war das mit den Champagner und so weiter? Oh Mann.
Ja, weil Amerika auch eigenen Champagner produzieren kann, ne?
Nein, Amerika erhebt die Steuern, den Zoll auch Champagner.
Ja, aber so. Trump hat ja mal das Argument, naja, wenn das so teuer ist, ne, dann kann man das ja in Amerika produzieren, weil er will ja angeblich Arbeitsplätze schaffen. Aber das will ich mal sehen, wie er schafft, Champagner in Amerika zu produzieren.
Ja, sehr lustig fand ich übrigens aus seiner Aussage von, die dürfen doch jetzt nicht einfach Whisky besteuern, das Urgetränk der Amerikaner. Ah, das tat weh.
Da hat sich jetzt irgendwo gerade ein Ire im Grab umgedreht.
Ich wollte gerade sagen, also jetzt mal ganz ernsthaft, wie kann man diesen Kerl ernst nehmen? Der labert durch die Bank weg einen Blödsinn vom Herrn.
Ja, aber das ist eigentlich ein normales Politikergehabe, ne? Sie machen es nur ein bisschen alberner und ein bisschen lauter. Aber ja, im Endeffekt, wie die dazu oft gekommen sind, auf die 700%, ist das jedes Jahr mehr als der Mindestrahmen da auch importiert wird, ne? Von Reis außerhalb. Ein paar hundert Tonnen. Und die werden halt besteuert. Also besteuert, da gibt es halt Zoll drauf, ne?
Jo.
Und das halt von diesen paar hundert Tonnen, das war mal um die 700% im Vergleich zu internationalen Reispreisen.
Mhm.
Und das war vor 20 Jahren. Also, ja, wenn du es umrechnest, dann ist es was, so 0,03%, ne? Der ganzen zollfrei eingeführten Mengen. Also, das ist das die Kunst aus einer Mikrobe einen Elefanten zu machen. Das ist nicht mal eine Fliege, das ist ein Stück Dreck. Ja,
da sieht man wieder, lieber Kinder, passt in der Schule auf, Lesekompetenz ist im Leben sehr wichtig.
Ja, und solltet ihr irgendwie blonde Haare kriegen und ganz komisch anfangen zu sprechen und Golf zu mögen, lasst euch helfen, bitte, lasst euch helfen.
Was ist das, was sich überträgt? Durch eine Fliege oder eine Spinne oder sowas?
Ich habe keine Ahnung, aber von irgendwas wurde da garantiert gebissen.
Du hast die orangene Haut vergessen.
Ja, die orangene Haut, stimmt. Oh Mann. Nee, ganz ehrlich, ich kapiere diesen Kerl nicht. Also beim allerbesten Willen. Aber gut, wir reden ja Gott sei Dank über Japan. Lassen wir das Thema Trump jetzt mal liegen. Kommen wir mal zum Toilettenpapier, ne? wir haben ja öfter schon mal über die Heimatsteuer gesprochen. Also in Japan besteht ja die Möglichkeit, dass man einer bestimmten Stadt einfach mal Steuern überweist und dafür eine Prämie bekommt. Und das sind ja teilweise richtig tolle Prämien bei. Wagyu-Rind, mein Urlaub und. Aber tatsächlich wird Toilettenpapier immer beliebter als Prämie.
Wir haben aber keinen Mangel gerade, den ich nicht mitbekommen habe. Oder
nein,
sowas,
nein, es gibt tatsächlich keinen Mangel. Aber es ist halt so, dass, Toilettenpapier wird halt auch immer teurer. Und man versucht da Geld zu sparen. Und so ein Jahresvorrat Toilettenpapier für umgerechnet, Moment, was waren das? Ich glaube, 72 Euro musste man dafür spenden. 74 Euro, genau. Und dann bekommt man halt eben 8 Packungen eines Premium-Toilettenpapiers. Das reicht dann mal eben so für ein ganzes Jahr, ne?
Ich meine, Toilettenpapier braucht man ja eigentlich immer. Also das ist ja wenigstens was Sinnvolles oder was Nützliches, besser gesagt.
Ich meine übrigens auch, Taschentücher werden immer beliebter.
Oh, tatsächlich. Ich dachte so, Taschentücher ist so das Schlimmste, was du in Japan anbieten kannst. Weil die kriegst du doch in der Fußgängerzone, also zumindest war das so vor 10 Jahren so, dass du an der Fußgängerzone so als Werbeding überall Taschentücher irgendwie bekommen hast. Aber diese billigen halt, ne? Diese einlagigen.
Das sind 60 Schachteln Clarice-Taschentücher aus Oyama. Die sind richtig gute Dinger. Glaube ich, angeblich. Naja. Es ist halt einfach nur lustig, wenn man es überlegt, einige Städte tun ja wirklich wahnsinnig viel. Also die hauen ja Sachen raus, das ist ja der Wahnsinn. Und das ging ja schon so weit, da hast du eine ganze Kuh bekommen.
Ja,
gefühlt, zerlegt. Ja, ja.
Ne? Ja, ja, wie gesagt, zerlegt, aber immerhin hast du eine bekommen. Und macht nichts, egal. Toilettenpapier ist beliebt.
Ja, also ich finde das Konzept, also solange man das nicht komplett abhängig macht, weil wir wissen ja, dass da auch ein enormer Konkurrenzkampf hintersteckt. Also die Leute, die Regionen, die halt viel Geld haben, können natürlich auch geile Sachen anbieten. Und die armen Regionen, die bleiben meistens recht arm, weil, naja, die haben halt nicht so ein, Verzeihung, nice Scheiß, ne? Aber ich finde, das Konzept könnte auch eigentlich ziemlich gut in Deutschland funktionieren. Aber ja, das ist wahrscheinlich dann doch etwas zu weit hergeholt. Ich würde zumindest das cool finden, wenn man da irgendwelche Gutscheine für Wellnessorte bekommt oder von mir aus auch, keine Ahnung, ein Schnitzel oder was es sonst noch so Lokales gibt.
Hätte was, ne?
Ja, ich meine, warum nicht? Es gibt ja viele schöne kleine versteckte Spezialitäten oder Besonderheiten. Das könnten ja auch Orte für den Tourismus nutzen, weil wir dürfen ja nicht vergessen, Deutschland hat ja auch so fast das gleiche Problem in Japan. Ländliche Regionen sterben aus.
Ja, aber da muss man jetzt auch mal ehrlich sein, wollen wir unser Steuersystem noch komplizierter machen, als es jetzt schon ist?
Nein, um Gottes Willen.
Danke. Jemand, der nämlich einmal im Jahr seine Einkommensteuer und so weiter machen darf, bedankt sich sehr dafür, weil ich steige da jetzt schon nicht mehr durch. Ja, ich weiß, es gibt Steuerberater, wie klar, aber ich bin der Meinung, Steuerberater sind irre, weil die verstehen das. Das ist nicht normal. Tut mir leid, nein. In Kochi, da wurde eine ziemlich teure Fälschung entdeckt. Und zwar, dort hängt das Gemälde Mädchen mit Schwan. Und das wurde für, was waren das, 18 Millionen Yen, also 113.000 Euro, von dem Kunstmuseum in Kochi gekauft. Jetzt hat sich aber tatsächlich herausgestellt, upsi, das ist eine Fälschung. Und zwar von dem deutschen Kunstfälscher Wolfgang Beltracci. Keine Ahnung, wie man den jetzt ausspricht. Mann, ich hasse Nachnamen. Naja, und jetzt sagt die Präfektur, wir hätten gerne das Geld zurück, weil, ouch, das ist teuer.
Das war doch das Gebilde, wo schon etwas länger der Verdacht bestand, dass er da richtig seine Fingerchen wortwörtlich im Spiel hat.
Ja, im Juni 2024 gab es Hinweise einer anonymen Quelle und das hat dann zu einer umfangreichen Expertenprüfung geführt und jetzt hat sich dann halt herausgestellt, ja, es ist definitiv eine Fälschung, da stimmt so einiges nicht. Man will das Bild übrigens trotzdem behalten und weiter ausstellen, weil es ist ja trotzdem künstlerisch wirklich 1A. Also ich habe keine Ahnung von Kunst, aber die sagen das halt. Aber naja gut, es ist halt eben die Fälschung eines deutschen Künstlers.
Jetzt ist nur die Frage, ne? Normalerweise hast du keinerlei Chancen, dein Geld zurückzubekommen. Außer, das ist irgendetwas, was, ja, von zum Beispiel einem Museum verkauft wurde. Dann wäre es eine andere Angelegenheit.
Es ist von einem Händler in Japan gekauft worden und da könnte das tatsächlich klappen.
Ach, du meinst, ein Händler in Japan hat das gekauft und dann weiterverkauft oder wie?
Genau.
Okay.
Ja, weil du musst ja dafür bürgen, dass du dir sicher bist, dass das echt ist. Ne? Also zumindest, ich kenne mich jetzt mit dem Kunsthandel nicht so massiv aus, aber ich weiß, dass man da meistens extra noch Expertengutachten vorlegen muss, um zu sagen, hey, das ist echt, weil ich meine, es ist wahnsinnig viel Geld. Man möchte ja wirklich wissen, dass man da was Echtes vor sich hat und nicht irgendein, ja, richtig, in dem Fall was Falsches.
Übrigens, als Reaktion darauf hat das Museum sich jetzt dazu entschlossen, seine Einkaufspraxis ein bisschen zu ändern und Vorabprüfung durchzuführen. Das war nicht vorher auf die Idee bei den Summen gekommen, das verstehe ich allerdings auch nicht.
Ja, du, das ist ja schon eine Weile her, ne? Also, man könnte fast meinen, dass für die Verjährungsfristen nicht existieren, wenn sie sagen, oh, vor 30 Jahren hat uns einer beschissen. Jetzt können wir ja trotzdem unser Geld zurück, das versorgen wir. Das ist ein bisschen okay.
Ja.
Bin mal gespannt.
Man kann ja zumindest mal tun, ne, als Klagen und so weiter. Es wird übrigens vermutet, dass es noch weitere Fälschungen in japanischen Kunstmuseen gibt. Da bin ich jetzt auch mal gespannt, was da noch rauskommt. Ja, aber da würde ich sagen, das ist ein ganz schön teurer Spaß gewesen.
Ja.
Uiuiui. Wobei man könnte ja, wenn man clever ist, einen Nutzen draus ziehen. Und einfach eine Ausstellung zum Thema gefälschte Kunstwerke machen. Weil ich glaube, das kommt tatsächlich gut an. Weil wir wissen ja, die Japaner, die mögen so kleine, schräge Ausstellungen. Und da könnte man natürlich ein bisschen Geld machen.
Ah, ich glaube nicht, weil da sind bestimmt einige Leute, die sich da, ja, blamiert fühlen.
Ja, das stimmt natürlich auch wieder.
Wo sie alles drauf reingefallen sind.
Lest euch mal die Geschichte dieses Kunstfälschers tatsächlich mal durch. Das ist
der
wahnsinnig interessant.
Das ist eine wahnsinnig interessante Geschichte. Also das ist ein sehr faszinierender Kerl.
Ja.
Und der hat im Prinzip das Kunsthandwerk also das Fälschen von Bildern zu einem ganz neuen Kunsthandwerk entwickelt. Also der ist im Prinzip ein Genie. Der hätte wahrscheinlich andersweitig auch berühmt werden können, aber er hat sich dazu entschieden, Bilder zu fälschen.
Ja,
und
definitiv.
Das ist unglaublich gut. Also das ist, ich glaube, es gibt sogar eine Doku, eine sehr gute darüber.
Also es sind einige auf ihn reingefallen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil das ist einfach unglaublich schwierig zu erkennen, wenn er fälscht. Und ich glaube auch, deswegen würde so eine Ausstellung nicht stattfinden. Der hat einige ordentlich blamiert. Das muss man ja mal ehrlich sagen. So, kommen wir mal zur Expo in Osaka. Denn die Expo soll ja im April eröffnen, aber da gibt es so klitzekleine Probleme. Zum einen sind die Pavillons oder die meisten Pavillons immer noch nicht fertig, genau genommen nur von 6 Ländern. Und zum anderen, naja, das läuft irgendwie nicht mit dem Kartenverkauf, ne?
Die Leute haben nicht wirklich Lust drauf.
Nee, nicht wirklich. Tatsächlich geht man mittlerweile davon aus, dass man das prognostizierte wirtschaftliche Ziel der Expo gnadenlos verfehlt. Weil einfach dieses Ticketsystem viel zu kompliziert ist. Also man muss sich ja online registrieren, da muss man sagen, wann genau man denn da hinkommen möchte und so weiter und so fort. Und ja, das ist halt, glaube ich, keine so tolle Idee. Man hat sich ja jetzt entschlossen, sogar Tageskarten anzubieten, was genauso ein Quatsch ist, wenn man sich halt dafür so registrieren muss. Tada!
Ja.
Das klappt halt eben nicht. Und
das ist ein Aufwand. Ein Riesenaufwand. Ja, ich meine,
richtig.
Für bestimmte Karten, für die Karten, die du dann dir am beliebigen Tag aussuchen kannst, um hinzugehen, ja, wo du nicht vorbestellen musst für das Datum, da musst du sogar persönliche Daten angeben, damit deine Identität überprüft werden kann.
Genau das.
Das ist also irgendwie, das ist kompliziert wie ein Behördengang online.
Ja, es ist, also, ernsthaft, ja. Nein, also da vergeht dann ja schon bei der Buchung die Lust, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen.
Ja.
Von daher, ich weiß nicht. Hinzu kommt, die Karten sind doch ganz schön teuer.
Ja, und irgendwie, sie haben es auch geschafft, ihre ersten treuen Kunden zu vergräulen, indem sie jetzt dann einen Rabatt eingeführt haben, der nicht für die Leute gilt, die zuerst gekauft haben.
Richtig. Das kommt auch noch schwer dazu. Also man will ja 14 Millionen Tickets im Vorverkauf verkaufen. Man hat aber bisher erst 8,6 Millionen verkauft. Die meisten davon übrigens an Unternehmen, die dann halt verschenken und so weiter. So wirklich an Otto Normalverbraucher, da ist der Verkauf sogar noch geringer. Und das ist halt, naja, man will halt mit diesem Online-Verkauf unbedingt den Andrang auf der künstlichen Insel, die da ja extra für angelegt worden ist, vermeiden, aber so bringt das nicht sehr viel.
Ja, irgendwie etwas merkwürdig, das Konzept, was sie sich da ausgedacht haben.
Ja, und da gibt es halt, wie gesagt, noch das kleine Problem eben, ja, die meisten Pavillons sind einfach noch nicht fertig. Mittlerweile sind sogar einige Länder übergegangen, haben gesagt, naja, nee, wir nehmen lieber eine andere Art von Pavillon, und zwar einen, den ihr baut, und dann setzen wir uns da rein, anstelle, dass wir selber bauen, weil das ist einfach mit den Auflagen und alles so kompliziert mittlerweile. Das schaffen wir einfach nicht mehr. Ganz ehrlich, mich würde es nicht wundern, wenn dann irgendwann heißt, ja, sorry Leute, wir öffnen erst einmal.
Ja, also ich finde es das seltsam, dass sie sich nicht mit irgendwelchen Veranstaltungsprofis zusammengesetzt haben, um die Expo da zu machen. Oder haben sie das sogar und die sind einfach nicht dazu in der Lage? Weil auch in Japan gibt es ja große Veranstaltungen, egal ob das Baseballspiele sind oder Konzerte oder etc., mit riesigen Menschenmassen.
Da gibt's jetzt kommt's. Achtung, man wollte wahrscheinlich Geld sparen. Oh Gott. Ja. Also man muss dazu sagen, für die, die es jetzt gerade nicht verstehen, die Expo ist ja deutlich teurer geworden als ursprünglich geplant, ne?
Ja.
Und wenn man bedenkt, dass man auch noch ein Problem mit Frauentoiletten hat, dann wird es ganz kurios. Das ist alles so ehrlich. Also, ich weiß echt nicht, nee, das ist viel Planung vom Feinsten.
Ja, was seltsam ist, ich meine, die Olympiade war ja auch eine ganz komische Angelegenheit, aber sie war, also ich könnte mich nicht erinnern, dass sie so eine extreme Katastrophe war. Lag wahrscheinlich auch daran, dass sie in der Pandemie war und nicht so viele Leute hingegangen sind. Ne? Deswegen kannst du von der Organisation nicht so viel falsch machen.
Da gab es ja auch im Hintergrund wieder einiges. Das darf man jetzt auch nicht vergessen.
Ja, klar.
Das war halt besser organisiert, aber im Hintergrund, da gab es dann ja auch Verhaftungen, Klagen und so weiter. Hier der Vorstandsvorsitzende oder der Chef von Kadokawa, einer von beiden jedenfalls, der wurde ja deswegen verknackt, weil es da Mauscheleien wegen der Werbung gab und so weiter und so fort. Mhm. Das lief auch nicht ganz koscher ab.
Das war eine große Angelegenheit.
Ja, die haben es irgendwie momentan, so eine Großveranstaltung in Japan, habe ich so das Gefühl. Ja. Schade eigentlich, aber naja, gut. So, kommen wir mal zum Tourismus, ne? Weil ohne Touristen geht's ja nicht, ist ja logisch. Im vergangenen Jahr haben Japans Nationalparks einen Besucherrekord verzeichnet. Und zwar sind 8,44 Millionen ausländische Touristen in die Nationalparks des Landes geströmt.
Ja klar, es ist, ich meine, das ist normal bei 36 Millionen Touristen in dem Jahr. Das ist ja der neue Höchststand, der ein gutes Stück über dem alten liegt, über 4 Millionen mehr, ne?
Ja.
Und ja, okay, das war abzusehen. Nur anscheinend ist es trotzdem nicht, also ist es noch nicht so viel Druck wie zum Beispiel in den großen Städten, ne? Die Nationalparks sind nicht plattgetreten durch die Touristen.
Deswegen. Nee, das nicht. Man, also Japan versucht ja mehr Leute in die Nationalparks zu bekommen. Dafür hat man jetzt ja auch diese Stempel geschaffen. Also die man ja normalerweise bekommt, wenn man Tempel besucht und so weiter. Das will man die ja ein bisschen attraktiver machen, weil ja, man möchte halt eben, dass mehr Leute dorthin gehen. Es sollen ja auch Resorts dort gebaut werden. Das Ganze hat aber natürlich auch wieder Nachteil, denn viele Touristen bedeutet auch wieder mal viel Ärger, besonders natürlich übliche Regelverstöße, wie zum Beispiel Vermüllung etc. und so weiter. Und naja, Umfragen der Regierung zeigen halt eben auch, dass sehr viele not amused darüber sind, dass da so viele Touristen rumtouren. 10% der Befragten sagen sogar, liebe Leute, ausländische Touristen in Nationalparks, das geht gar nicht. Der Rest macht sich dann extrem Sorgen halt über Vermüllung und so weiter und so fort.
Was seltsamerweise bei Nationalparks weniger ein Problem ist, ne? Also weitaus weniger ein Problem als bei Bergsteigern am Fuji.
Ne? Richtig.
Die ganzen Wanderer, die durch die Nationalparks von Japan gehen möchten, die benehmen sich im Durchschnitt besser.
Ja, weil, sagen wir mal ehrlich, wenn man durch einen Nationalpark wandern möchte, dann ist man normalerweise eigentlich schon zumindest so ein vom Grunde her Naturfreund.
Ja.
Also man kennt zumindest die grundsätzliche Regel, schmeiß kein Müll in die Natur.
Also ja, die meisten. Man könnte meinen, dass die meisten diese Regel kennen.
Ja doch, ich behaupte die meisten schon. Es gibt Ausnahmen, aber Knallköpfe hast du überall, ne? Das halten wir mal fest. Jetzt überlegt man allerdings, weil halt natürlich sauber machen und so weiter kostet Geld, Instandhaltung der Wege und so weiter ist ja nicht ganz günstig. Und deswegen überlegt man halt, ob man tatsächlich Eintritt verlangen möchte.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass das funktioniert. Weil wer sich das schon auf sich nimmt, dort wandern zu gehen, der ist auch bereit, dafür ein bisschen Geld auszugeben.
Ja, abgesehen davon tut es ja auch nicht weh.
Ja.
Das sind ja keine Unsummen. Ne? Also ich meine, der Fuji hat ja jetzt auch einen Eintrittspreis.
Ja, klar.
Und trotzdem stürmen sie da alle noch für die Bekloppten hin. Also insofern, das wird die Touristen nicht aufhalten.
Ja.
Wir wissen auch, Touristen sind ja bekanntlich immer ein bisschen ausgebefreundlicher. Also insofern, warum nicht, wenn damit halt die Instandhaltung bezahlt werden kann? Besser zumindest, als das Ganze da einfach nur so laufen zu lassen. Denn Japan wird mehr Touristen anziehen. Also zumindest rechnet man damit und ich gehe auch schwer davon aus. Und dadurch werden halt immer mehr Touristen da rumlaufen und das wird zwangsläufig zu mehr Problemen führen. Das bleibt nicht aus.
Ja, ja. Der letzte große Wachstumssektor, der Tourismus.
Naja, mal sehen, wie lange noch. Na, aber trotz allem wird irgendwas passieren müssen. Das haben wir beim Fuji gesehen und das wird auch in den Parks passieren. Also man kann, ich glaube, stellt euch mal drauf ein, irgendwann wird der Eintritt verlangt werden. Das dauert nicht mehr lange.
Ja, ja. Es ist auch sehr, es ist eigentlich die logische Reaktion. Ne?
Richtig. Ein anderes Phänomen ist die Stadt Futaba. Futaba ist sehr nah, oder genau genommen in der Nachbarschaft von Fukushima Daiichi, also sprich das Atomkraftwerk, was 2011 einen dreifachen Supergau erlebte. Und 80% dieser Stadt sind aufgrund der hohen Strahlenbelastung weiterhin unbewohnbar. Trotz allem zieht diese Stadt immer mehr Touristen an. Und zwar keine Katastrophentouristen, sagen zumindest Touristenführer, sondern tatsächlich Menschen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen. Also mit dem Thema, was kann eben Atomkraft im negativen Fall anrichten?
Ja, ja, in gewisser Weise, das ist nicht dasselbe wie Katastrophentourismus, weil da kommen ja die Leute, um das Leiden anderer zu sehen, ne?
Genau.
Und da wohnt ja eigentlich keiner wirklich in Futaba. Das ist
ja doch, es gibt schon mittlerweile wieder Menschen, die dort wohnen, aber naja, wenn du nur 20% der Stadt nutzen kannst, sind ja nicht allzu viele, ne?
Nee. Das ist eher sowas wie eine Art von Doku-Tourismus. Oder ja,
genau.
Halt auch so Mitgefühl-Tourismus, ne? Man geht dorthin, wo schlimme Dinge passiert sind, damit man sich irgendwie so das verdeutlichen kann.
Also ich sag mal so, bevor jetzt Russland die Ukraine überfallen hat, ist ja auch Tschernobyl mittlerweile ein Anlaufort für Touristen geworden. Das wurde ja immer beliebter.
Das stimmt, ja. Das ist eine richtige Tourismusbranche da geworden.
War.
Naja, also war.
Einigen wir uns auf wahr.
Ja, aber es war sehr lukrativ für die Region, muss man sagen. Ja. Und vor allem hat man das auch sehr dafür genutzt, um darüber aufzuklären. Also das war nicht hier, ui, guck mal, toll, alles kaputti und so, schönes Fotomotiv oder so. Wobei es natürlich da auch respektlose Touristen gab. Aber wie wir eben schon gesagt haben, solche Idioten gibt es immer. Aber das, man hat es auch wirklich, wie gesagt, genutzt, um darauf aufmerksam zu machen, dass das halt wirklich immer noch verseucht ist. Und dass man da zum Beispiel auch den Sand nicht aufwirbeln kann, obwohl das schon so lange her ist.
Ja, es ist heftig, muss ich sagen. Aber trotz allem auch vielleicht gar nicht so schlecht, dass mehr Menschen sich über die negativen Auswirkungen informieren möchten. Und das halt weit weg vom Katastrophentourismus, Gott sei Dank, ist. Ich meine, den gibt es auch und das ist absolut fürchterlich, sowas finde ich. Natürlich reisen da auch bestimmt welche genau aus dem Grund hin, aber die meisten kommen halt wirklich, weil sie sich einfach informieren wollen. Und sich über das Thema zu informieren, ist wahnsinnig wichtig.
Ja, man muss halt auf jeden Fall aufpassen auf die ganzen abenteuerlustigen Leute, die einfach nur durch die Ruinen latschen möchten. Ich meine, das gab es ja auch in Tschernobyl. Ja,
du meinst Streamer?
Ja, nicht nur Streamer, aber ja, die gehören auch dazu. Aber Leute, die halt dann durch die verlassenen Gebäude bei Tschernobyl da gelatscht sind, um dann noch irgendwie Kleidung zu finden, die radioaktiv verseucht war. Und dann haben wir sie mit Geigerzähler angeguckt und dann waren sie ganz happy. Ich meine, im Endeffekt, das sind ja auch eine Menge leerstehende Häuser dort, aber da wollen die Japaner natürlich nicht, dass das alles irgendwie zu so einer, ja, so Besichtigungstour wird, zu einer freien.
Richtig. Aber das ist halt auch nicht der Hauptgrund, warum die Menschen dorthin reisen. Und das finde ich zumindest mal schön, dass es da wenigstens nicht so ausartet. In Pripyat ist das ja was ganz, ganz anderes. Also ja, da gab es ja immer wieder Probleme. Übrigens tatsächlich auch wieder mal durch sehr viele YouTube-Streamer. Wer hätte das erwartet?
Ja.
Und sowas muss natürlich auf gar keinen Fall sein.
Ja, Respekt. Das ist so eine Sache, ja, ne?
So, Japan hat ja einige Probleme. Kundenbelästigung, Medikamentenengpässe und so weiter und so fort. Und wenn beides aufeinander klatscht, haben diverse Branchen ein Problem. In dem Fall nämlich die Apotheker, denn die sind nämlich tatsächlich zunehmend das Ziel von Kundenbelästigung wegen den Medikamentenengpässen.
Oh ja. Ich meine, es gibt ja einige von diesen Fällen von der Kundenbelästigung, die man überhaupt nicht nachvollziehen kann. Wo die Leute wirklich nur, ja, ich will keine bösen Wörter nehmen, aber vollkommen im Unrecht sind.
Also man weiß ja, Japan ist ja alles andere als eine Servicewüste. Ne?
Ja.
Das muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Da gucken wir auch immer leidisch rüber, weil, boah, das hätten wir auch hier ganz gerne. Leider ist Japan allerdings komischerweise ein Land, wo sich der Kunde extrem daneben benimmt. Und das ist gar nicht so ungewöhnlich. Das ist ein riesengroßes gesellschaftliches Problem. Da gibt es jetzt auch endlich Gesetze. Und zwar wurden Unternehmen verpflichtet, dass sie endlich Maßnahmen dagegen ergreifen müssen. Weil, für die Angestellten ist das halt nicht so schön. Und gerade Apotheker sind jetzt halt vermehrt das Ziel, weil man einfach nicht versteht als Kunde, warum kriege ich mein Medikament nicht. Natürlich ist das ärgerlich, brauchen wir nicht drüber reden, weil die Medikamentenengpässe sind nicht erst seit gestern, die sind schon eine ganze Weile. Die nehmen auch immer größere Ausmaße an, sind allerdings auch hausgemacht, muss man dazu sagen, weil es gab so einige Skandale und so weiter in der Medizinbranche. Da wurden dann Firmen untersagt, dass sie produzieren dürfen und so weiter und so fort. Und ist ja dann irgendwo das Resultat, okay, wenn wir nicht produzieren dürfen, kommt doch nichts auf den Markt. Blöde Idee eigentlich. Und die Regierung schafft es halt nicht, diesen Engpass aufzulösen. Aber dass man das an Apotheker aussetzt, also die ja eigentlich nur das weitergeben, die können ja nichts dafür, die produzieren ja nicht, das ist schon ganz schön hart. Und die Tokyo Pharmaceutical Association hat dann mal ganz viele Apotheker befragt und 70% sagten dann, naja, wir haben solchen Verhalten von Kunden mittlerweile schon erlebt.
Ja klar, ich meine, ich will dieses Verhalten auf keinen Fall in Schutz nehmen, aber ich kann es nachverstehen, dass man seinen Frust schwer beherrschen kann, wenn man ein Medikament, das man braucht, nicht bekommen kann, ne?
Ja,
das ist ein dringenderer Fall als bei anderen Sachen, wo sich Kunden unnötig beschweren. Ne?
Ja, aber wie gesagt, der Apotheker kann nichts dafür.
Nee, kann er natürlich nicht.
Na, dann muss man da wirklich mal, weiß ich nicht, Gesundheitsminister anbrüllen, weil der ist ja schuld.
Ja.
Oder zumindest seine Verantwortung. Aber es geht halt auch wirklich so weit, dass von Apothekern Fotos gemacht werden, die werden dann online gestellt und mit dem Kommentar hier, der handelt fahrlässig und so weiter. Oder es geht halt so weit, dass halt Apotheker sich gezwungen fühlen, Urlaub zu nehmen, weil sie einfach nicht mehr können oder gleich ihren Arbeitsplatz kündigen. Und das ist in einer Branche, wo es sowieso an Arbeitskräfte fehlt, gar nicht gut.
Überhaupt nicht gut, nein.
Nein, und dazu kommt ja noch, darüber hatten wir auch schon gesprochen, dass Apotheker ja auch immer mehr mit Diebstählen und so weiter zu kämpfen haben. Also in der Branche zu arbeiten macht aktuell gar keinen Spaß.
Ja, und die, eigentlich müssten die die unterstützen. Die sind systemrelevant. Ne? Was machst du, wenn deine Bevölkerung keine ihre Medikamente nicht mehr kriegt?
Haben sie ja. Also es ist ja schon so, dass der Verband ja mittlerweile beschlossen hat, okay, liebe Leute, ihr müsst nicht mehr euren Vor- und Nachnamen auf eure Namensschilder schreiben.
Okay,
genau,
okay, okay.
Um halt eben besser zu schützen. Mhm. Es ist natürlich nur was Kleines, aber zumindest etwas. Weil man ist auch ein bisschen ratlos, was man dagegen eigentlich tun soll.
Ja, das ist halt schwierig. Man könnte, das Einzige, was halt hilft, ist Abschreckung. Das heißt, dass man Leute, die sowas machen, einfach richtig hart per Gesetz bestraft.
Mhm.
Aber das ist natürlich wieder mit enormem Aufwand verbunden, weil da muss man Gesetze ändern und bla 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 und so. Naja. Ist halt auch schwierig. Aber ich finde es interessant, dass das so ein Déjà-vu ist, weil ich weiß zum Beispiel, dass das in Deutschland auch ein großes Problem ist. Also, dass Apotheker und Apothekerinnen massiv bedroht werden, wenn es mal nicht so läuft, wie es laufen sollte.
Totaler Blödsinn, wenn man jetzt mal ganz ehrlich
oder?
Ist. Übrigens, der häufigste Auslöser für Kundenaggression ist nicht der Medikamentenmangel. Ne? Der häufigste Auslöser für Kundenaggression ist die lange Wartezeit.
Oh, das ist ja auch interessant.
Auch die Erklärung der Apotheker löst auch öfters Aggressionen aus. Was eigentlich ziemlich seltsam ist, weil ganz ehrlich, ich bin doch halt froh, wenn der Apotheker mich aufklärt, wie ich zum Beispiel ein Medikament einzunehmen habe, weil man kann da wahnsinnig viel falsch machen.
Ja.
Und naja, Wartezeit, ja gut, mein Gott, dann warte ich halt, was soll's, kann ich auch nicht ändern.
Meine Güte, also ganz ehrlich, wie lange muss man bei einem Apotheker warten?
Okay, ich müsste euch auch mal fragen, ich als nicht, als Mensch von der Pampa, ne? Bei uns in der Apotheke ist niemals eine Schlange. Ist bei euch da ab und zu mal, geht's da bis ab raus zur Tür?
Es kommt drauf an, wenn wieder so Schnupfen-Hochsaison ist oder bei uns in der Stadt wieder Magen-Darm durchgeht, dann wartest du, also ich glaube, das Längste, was ich bei uns in der lokalen Apotheke mal warten musste, war eine halbe Stunde und das war aber wirklich eigentlich okay. Die Ausnahme. Also
ich
länger als 10, 15 Minuten musste ich, glaube ich, bisher nicht warten.
Nee, bei meiner Apotheke musste ich einmal etwas mehr als eine Stunde warten. Da war eine alte Dame vor mir, die also alles haarklein erklärt werden musste und die waren komplett unterbesetzt. Und mein Gott, dann ist es halt so, was soll's. Sie haben mir zumindest Kaffee angeboten, fand ich nett. Also, pf, ne? Aber ja, dann wartet man halt. Was soll's? Kannst du da nicht ändern?
Eben,
sich darüber aufzuregen, macht das Leben auch nicht besser.
Das wollte ich auch gerade sagen. Ich meine, das ist wie in einem Supermarkt. Wenn es nicht schneller geht, geht es nicht schneller. Und wenn man nörgelt und drängelt, dann vergeht die Zeit auch nicht schneller. Dann hassen sich die Leute nur drumherum.
Das
also,
ist es eben.
Wenn man das gerne haben möchte, okay. Aber es macht die Gesamtsituation nicht besser. Auf jeden Fall nicht.
Richtig. Na, jedenfalls, um eben dieses Problem anzugehen, wurde jetzt ein überarbeiteter Gesetzentwurf verabschiedet und der verpflichtet halt Unternehmen, Angestellte besser vor Übergriffen und missbräuchlichem Verhalten von Kunden zu schützen. Man muss dazu sagen, Anschreien und so weiter ist ja nicht das Einzige. Es gab ja blöderweise schon auch solche Sachen wie, da wurde dann was ausgeliefert und man hat dann die Lieferboten irgendwie vermisst und festgestellt, ups, der steckt seit 3 Tagen in der Vorratskammer des Kunden, weil er da einfach reingestopft worden ist und so solche Sperrenzeln. Das ist wirklich übelst, was da teilweise abgeht. Auch gerade medizinisches Personal ist sehr, sehr stark immer mehr körperlichen Aggressionen ausgesetzt. Und ja, jetzt hat man halt gesagt, nee, das geht so nicht mehr, weil wir haben hier einen Arbeitskräftemangel und das wird dadurch nicht besser, wenn man halt eben die Leute aus dem Job damit vergrault oder halt für psychische Erkrankungen sorgt, weil klar, es ist natürlich wirklich hart. Und deswegen sagt man halt jetzt, nein, ihr müsst jetzt endlich Maßnahmen ergreifen, liebe Unternehmen, das kann so nicht weitergehen. Einige Unternehmen haben ja schon Maßnahmen ergriffen, also zum Beispiel Anna und Yall haben ja mittlerweile gesagt, nee, also wer sich hier daneben benimmt, der fliegt halt aus dem Flugzeug raus mit Anlauf. Auch andere Unternehmen haben mittlerweile schon reagiert. Aber es geht halt auch tatsächlich so weit, dass gerade kleine Unternehmen wirklich riesengroße Probleme dadurch kriegen und auch schließen müssen. Wir hatten ja schon über so ein öffentliches Bad gesprochen, das musste halt wirklich schließen wegen diesen Kundenaggressionen nach einer sehr langen Zeit. Das war ja ein traditionelles Bad. Und das ist halt auch für Restaurants absolut unschön, weil wir wissen ja, die Kunden achten ja immer auf Bewertungen und da kommt mal eben oder rollt mal eben so eine Negativbewertungsrolle Welle darüber, nur weil man den Kunden keinen Pfeffer gegeben hat, weil man keinen da hatte oder so.
Puh, also ich frage mich, wie weit die dann bereit sind zu gehen. Weil ich bei den Fluggesellschaften finde ich das zum Beispiel toll, dass sie dann gleich sagen, nee, raus aus dem Flugzeug, dich wollen wir nicht, ne? Weil ich kann mir vorstellen, dass bei vielen anderen Geschäften das so gegen die Kultur, gegen die Geschäftskultur geht, dann Hausverbot zu verleihen in Japan, ne?
Ja, also genau ist noch nicht definiert, was jetzt passieren soll. Das arbeitet man gerade aus. Aber der Gesetzesentwurf definiert endlich, was Kundenbelästigung überhaupt ist. Denn das war vorher nämlich tatsächlich gar nicht rechtlich definiert worden. Hm. Und das ist natürlich schon mal für Gerichte zum Beispiel sehr gut, weil dann anhand dessen kann man eben urteilen. Und zwar sagt das Gesetz, dass Kundenbelästigung ist Verhalten, das über gesellschaftlich akzeptierte Normen und das Arbeitsumfeld der Angestellten erheblich beeinträchtigt.
Hm, okay.
Und das ist sehr viel wert.
Ja, es ist nicht ganz fest, es ist ein bisschen schwammig, aber für ein Durchschnitt des japanisches Formulierung ist es ganz in Ordnung.
Jo.
Das stimmt, das ist immer so ein bisschen.
Und wie schlimm das Ganze ist, zeigt der aktuelle Gesamtmarkt. Denn Japan hat einen riesengroßen Mangel an Vollzeitkräften und der Mangel nimmt zu. Und da ist halt eben das Problem auch ein Grund für.
Ja.
Also es ist so, dass Taikoku Data Bank mal wieder nachgefragt hat. Das ist ein ganz großes Marktforschungsinstitut in Japan. Die fragen eigentlich Unternehmen wegen allem Möglichen. Und da gaben 53,4% der Befragten an, dass sie akute Personalengpässe haben bei Vollzeitbeschäftigten, aber mittlerweile auch bei Teilzeitkräften. Besonders betroffen sind übrigens Systemingenieure und Arbeitskräfte in der Bauindustrie. Und das sind halt zwei sehr zentrale Branchen. Da fehlt es an allen Ecken und Enden. Und ja, man sagt halt eben, ja, wir finden nichts mehr.
Ja, naja, da kommt ja neben dem Problem der Kundenbelästigung so erstens schlechte Bezahlung und dass man halt immer etwas, ja, wie sagt man, abweisend behandelt wird. Also Teilzeitkräfte sind ja, haben ja einen schwierigen Status in der Gesellschaft. Aber auch bei Arbeitgebern.
Man muss sagen, also viele Unternehmen denken ja mittlerweile um. Ne? Die sind halt betroffen vom Arbeitskräftemangel. Auch die Insolvenzen deswegen nehmen ja zu. Also im Februar ist die Zahl der Insolvenzen wieder gestiegen. Darunter halt auch sehr viele Insolvenzen wegen Arbeitskräftemangel. Es findet schon Umdenken statt, aber viele Unternehmen sind halt leider noch nicht so weit. Diese denken noch ziemlich verstaubt und dementsprechend wird der Arbeitnehmer auch behandelt. Thema Löhne ist es so, bei den diesjährigen Shunto hat sich schon mal herauskristallisiert, dass es die größten Lohnerhöhungen seit 30 Jahren geben wird. Also man ist aktuell bei 5,36%, wenn ich mich gerade nicht irre.
Mhm.
Das ist schon ordentlich. Ob das jetzt gegen die Inflation wieder hilft, ist anzuzweifeln, weil die letzte Lohnerhöhung im vergangenen Jahr war ja auch schon nicht von schlechten Eltern und trotzdem sind die Reallöhne gesunken. Aber zumindest passiert da was. Aber trotzdem, ja, der Arbeitskräftemangel wird halt immer schlimmer.
Ich finde das Hammer, dass im IT-Sektor so viel fehlt, ne?
Ja.
IT-Sektor, das sind natürlich auch Leute, die können von Belästigung durch Kunden, belastet sein.
Einmal aber das und zum anderen ist es ja auch so, gerade im IT-Sektor verlässt sich Japan sehr stark auf Amerika. Also zum Beispiel eigene Produkte wie jetzt Cloud und so weiter wird ja eher tatsächlich von Google, Amazon, Microsoft und so weiter genommen. Auch sicherheitstechnisch ist man da eher mit amerikanischen Produkten unterwegs. Da will jetzt übrigens die Regierung auch ran und sagt, naja, wir wollen jetzt mal unseren heimischen Markt ein bisschen fördern, dass wir hier mehr eigene Produkte haben. Eigentlich eine sehr gute Idee anhand mal, Achtung, wir kommen jetzt wieder drauf, Trump. Also es ist halt auch so eine Sache für sich, aber gut, das bringt halt auch nichts, wenn die Branche eben zu wenig Mitarbeiter hat. Ne?
Ja.
Gibt
ja
aber noch was ganz anderes, denn naja, die sexuelle Belästigung bei Arbeitssuchenden bleibt in Japan einfach ein Riesenproblem. Es ist nämlich so, Studierende suchen ja immer so ab einem bestimmten Zeitraum einen Job. So, das sind heiß begehrte Mitarbeiter und darauf stürzen sich die Firmen. Das Thema hatten wir ja letztens schon. Aber es ist halt so, dass eben eine neue Studie des japanischen Ministeriums für Gesundheit, Arbeit und Soziales zeigt, naja, dass eben der Missbrauch bei der Jobsuche in großem Ausmaß stattfindet und das wirklich schlimm ist. Denn ein Drittel aller Befragten gaben an, dass sie eben zum Beispiel sexuell belästigt worden sind. Naja, und ich meine, jetzt sagen wir doch mal ehrlich, wenn jetzt jemand einen Job sucht und man braucht dringend jemanden, dann sollte man davon vielleicht absehen, ne?
Ich kapiere das auch nicht, ne?
Nee, ich
das sind natürlich wieder die Leidtragenden, sind die Frauen, ne? Ist klar.
Ja, ja, natürlich, klar.
Ja. Und wenn ich so ein richtig gewissensloser, zynischer, geldsaugender Vampir in so einer Chefetage wäre, ja?
Mhm.
Ich würde nicht die Frauen vergraulen. Ich würde nur noch Frauen einstellen. Die musst du ja weniger bezahlen.
Naja, das Problem sind Recruiter. Da ist ein ganz verstaubtes Denken anscheinend und die nutzen sehr gerne das Machtgefälle aus. Und es gab ja 2019 einige Fälle, wo halt Bewerberinnen zu sexuellen Handlungen gedrängt worden sind, mit dem Versprechen halt, ja, wir verschaffen dir einen Job und so weiter. Und das hört einfach nicht auf. Und das ist wirklich übel. Also es gab ja da sogar schon Verhaftungen und so weiter und so fort. Auch übrigens im Januar 2025 wurde ein Mitarbeiter eines großen Tech-Unternehmens verhaftet, der eine Studentin im Rahmen der Jobsuche vergewaltigt haben soll. Und zu solchen Spirenzien. Also es ist einfach absolut indiskutabel, was da passiert. Gerade im Bereich von arbeitssuchenden Studierenden.
Ja, wenn du die alle vergraulst, ne, und dann dich über Fachkräftemangel beschwerst, dann siehst du auch schon aus wie so ein Clown.
Ja.
Ja. Meine Schnüte. Ja, logischerweise sollte da hart durchgegriffen werden. Ich verstehe auch nicht, warum da nicht hart durchgegriffen wird. Es ist ja überhaupt nicht im Sinne des Unternehmens. Das ist ja für die ein gigantisches Problem von nach außen hin, ne, von dem Image und vom Geld hin. Ne? Du verkraust unsere potenziellen Mitarbeiter und wir haben davon nichts. Wie sollen wir unser Geschäft machen? Ja. Also ich verstehe nicht, warum die nicht hier verbrannte Erde mit solchen Recruitern veranstalten. Dass das keine Sau mehr sich wagt zu tun. Und die Regierung tut ja auch nicht viel.
Ja. Gute Frage, wirklich, nächste Frage. Man sagt immer, du, mach das nicht, aber ja, mehr auch nicht. Man verlässt sich so sehr, glaube ich, auf diese Leute und das ist halt fatal natürlich, weil, wie du sagtest, das schreckt enorm ab, weil es spricht sich natürlich rum und es gibt das Internet und Fun Fact, Leute tauschen sich sehr intensiv darüber auf, wie Bewerbungsgespräche ablaufen und auch wie Jobs dort ablaufen.
Ja,
also,
kommt ja noch ein zweites Problem hinzu, ne? Was heißt zweites Problem? Ein zweiter Trend. Oder nein, ein neuer Trend. Denn Unternehmen umwerben mittlerweile auch die Eltern der Studierenden. Das ist auch ganz komisch. Und zwar gehen sie wirklich gezielt hin zu den Eltern und fragen, darf ihr Sprössling bei uns arbeiten?
Jo.
Es ist irgendwie schräg, aber ich glaube, das passt irgendwie ganz gut zur Kultur in Japan. Also ich meine, ja, es ist halt schwierig, ne? Weil dann können natürlich die Eltern wieder Druck machen. So, oh, die haben ja gesagt, wie schön und toll das bei denen ist. Jetzt mach doch mal, ne?
Ja, irgendwie, die haben schon erkannt, dass es leichter ist, bei den Eltern den Hebel anzusetzen, als bei der neuen Generation, die tatsächlich Ansprüche hat. Ne?
Ja, vor allem, genau, weil viele immer noch auf das hören, was die Eltern sagen. Das ist ja in Japan nicht ganz ungewöhnlich. Und dementsprechend umwirbt man halt die Eltern, also die werden dann halt mal teuer eingeladen und so solche Sprenzen, um dann zu sagen, wir sind ein ganz tolles Unternehmen. Und man gibt sich da richtig Mühe und das machen immer mehr Unternehmen mit. Was natürlich logischerweise bei den Eltern auf positive Resonanz stößt, ne?
Das ist
perfide. Aber es gibt übrigens tatsächlich auch Beschwerden, denn auch da sind Unternehmen so dämlich und setzen die Eltern unter Druck.
Ja, na gut, das ist, wenn du denen auch auf den Keks gehst, ja, dann ist halt so ein schmaler. Ein sehr schmaler Grat. Das ist wie mit Recruitern, die online irgendwie aktiv sind. Ne? Wenn du da einfach zu bombardiert wirst, dann können die Angebote noch so schön sich anhören. Dann geht dir das auf die Nerven. Ne?
Ja, und da kommt noch eine andere Sache hinzu. Das sieht zum Beispiel auch die japanische Regierung extrem kritisch. Denn in vielen Fällen ist es so, dass die Studierenden dann unter Druck gesetzt werden, dass sie ihre Jobsuche einstellen und ein Gebot annehmen, weil sie einfach keine Wahl haben, weil sie von den Eltern und von den Unternehmen Druck bekommen. Und das ist natürlich absolut gegen die freie Berufswahl. Ne?
Ja,
genau, total. Das hatten wir schon mal, das Thema, dass da so unterschwellig Erpressungen stattfinden.
Ja.
Auch ganz perfide. Sehr schräg.
Absolut seltsam. Also es nimmt mittlerweile Formen an, die sind nicht mehr normal da drüben.
Naja, das sind so ein bisschen die Resultate von halt so einem Arbeitskräftemangel. Ne? Man wird verzweifelt, aber statt halt wirklich sich die Mühe zu machen, auf den Arbeitnehmer selbst einzugehen, da geht man dann mit einer gewissen Brutalität vor, ne?
Ja.
Du musst, und wenn nicht, dann gibt's Stress.
Das Krasse ist, dass in diesem Fall tatsächlich in der japanischen Regierung ist schon rumort, ne? Die haben ja schon Besprechungen dazu und haben vor Ende dieses Monats noch was zu beantragen, dass dem Unternehmen das wirklich untersagen soll, die Leute so unter Druck zu setzen. Bei den Eltern auch, ne?
Gott sei Dank.
Finde ich sehr gut und finde ich auch sehr wichtig, weil das geht nicht. Also erstens schadet man sich selbst. Na gut, das ist deren Problem, aber andererseits, nee, also finde ich gut, dass man da was machen will.
Ja. Mhm.
So, ein weiteres Umdenken gibt es übrigens beim Praktikantenprogramm. Also übersetzt technisches Praktikantenprogramm, das ist auch ein ganz komischer Name. Das Programm ist ja komplett in der Kritik. Es wird ja von den meisten Firmen tatsächlich auch nur ausgenutzt, um eben billige Arbeitskräfte nach Japan zu importieren, die dann halt wirklich ausgenutzt werden. Also wir haben in den letzten Jahren immer wieder Berichte gehabt über Menschen, die halt darüber geklagt haben, dass sie kein Gehalt bekommen haben, dass sie misshandelt worden sind und. Und immer mehr technische Praktikanten haben halt einfach ihren Job verlassen, gesagt, nee, komm, wir sind jetzt auf und davon, reicht. So, und das hat halt ein Ausmaß angenommen, dass dann irgendwann auch endlich mal die Regierung tatsächlich reagieren musste. Und am Dienstag wurde endlich eine grundlegende Richtlinie für ein neues Programm verabschiedet, das halt eben dafür da ist, um erstens ausländische Arbeitskräfte gezielt anzuwerben, um eben dem Fachkräftemangel im Land entgegenzuwirken. Aber es beinhaltet auch mehr Rechte für diese Menschen, zum Beispiel, dass sie den Job wechseln können. Und zwar nicht nur innerhalb der Branche, sondern auch branchenentfernt. Das war ja, also das eigentliche Programm oder das aktuelle Programm ist ja sehr stark eingeschränkt.
Ja, ich kann mich erinnern, dass wir, als das erste Mal da die Gespräche dazu aufkamen, haben wir natürlich gesagt, das geht eigentlich nicht weit genug, ne?
Jupp.
Aber es ist auf jeden Fall eine Verbesserung.
Jupp, insbesondere neu ist auch, dass ausländischen Arbeitnehmern es erleichtert werden soll, nach dreijähriger Tätigkeit ein langfristiges Visum für qualifizierte Fachkräfte zu bekommen. Und das ist echt mal was, wow. Weil vorher hieß es, gut, ihr wart 3 Jahre hier und tschüss jetzt, ne?
Ja. Okay, jetzt sind wir, sag nach Jahren, sind wir an dem Stand angelangt, wo wir am Anfang mindestens hin sollten, ne?
Ja, das wird auch mal Zeit, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ich meine, das Programm an für sich ist ja eigentlich gar keine schlechte Idee, wenn man jetzt mal so die Grundidee nimmt. Man wollte damit ja ausländische Arbeitskräfte im Prinzip ausbilden, speziell aus Entwicklungsländern, die dann diese Fähigkeiten in ihren Ländern einsetzt. Dass das Ganze natürlich ausartet, war ja irgendwo klar, weil ich meine, ganz ernsthaft, du gibst doch Unternehmen so eine Möglichkeit nicht, ohne damit zu rechnen, dass es komplett missbraucht wird. Müssen wir jetzt mal ganz ehrlich sein. Und von daher, es wird Zeit, dass es ausgetauscht wird. So, hinzu kommt, dass auch Schwangere oder Menschen, die in Japan dann schwanger werden, besser geschützt werden. Aktuell ist es ja leider so, dass viele dann einfach ihren Job verlieren und dann ausreisen müssen. Und auch da will man besser gegen schützen.
Oh Mann. Ich meine, das hilft zwar alles schon, aber ich weiß nicht, ob das genug ist, um das wieder attraktiv zu machen, weil es hat ja schon sehr gelitten, der Ruf dieses Systems, ne?
Ja, besonders, weil man ja zum Beispiel, um eben nach Japan zu kommen, auf spezielle Unternehmen angewiesen ist, die einen halt vermitteln, die ja ordentlich Geld verlangen. Das heißt, die meisten kommen erstmal kräftig verschuldet nach Japan. Auch dem will man ja einen Riegel vorschieben endlich, wird ja auch Zeit. Also, es könnte tatsächlich attraktiver werden, wenn man eben diese ganzen, ich nenne sie jetzt mal Knackpunkte, weglässt oder versucht zu unterbinden. Und wenn man das schafft, okay, dann könnte das schon was werden. Und die Firmen müssen sich halt umstellen, weil dann ist es nicht mehr ganz so einfach. Gibt allerdings natürlich auch ziemliches Rumgemecker, gerade von Bauern zum Beispiel, die halt sagen, ja toll, klasse, ihr macht das jetzt so, dann wechseln die alle in der Stadt, weil sie dort mehr verdienen und wir sind nachher wieder die Leidtragenden. Das ist dann wiederum die Kehrseite des Ganzen. Also sprich, die Kritik ist natürlich ziemlich groß.
Ja, aber es muss halt wirklich was gemacht werden, weil das System zurzeit ist einfach so kaputt. Ja. Eigentlich kann man es nicht noch schlimmer machen. Also egal, was sie jetzt versuchen, ich denke, es kann nur besser werden. Und von daher, na, da muss man halt so ein bisschen das dann anpassen, also ein bisschen dran rumschrauben.
Richtig.
Das ist halt leider so. Aber wie gesagt, alles ist aktuell besser als das, was da ist.
Ich hoffe, es bleibt nicht ein Papiertiger, ne? Ich hoffe, es wird dann auch wirklich mit Strafen und allem Möglichen umgesetzt. Ja. Weil wenn sie dann hier auf dem Papier stehen haben, dass man es eigentlich ordentlich machen soll und dann trotzdem kein Unternehmen auf die Finger schaut, dann bringt es auch nichts. Ne?
Richtig. So, kommen wir zu unserem letzten Thema. In Japan hat man gemerkt, ups, wir haben hier ein klitzekleines Problem mit der Spielsucht. Ich meine, gut, das ist jetzt nicht neu, aber vor allem mit der Spielsucht, weil eben sehr viele Menschen regelmäßig Online-Casinos nutzen. Und zwar hat die Polizei einfach mal eine Studie in Auftrag gegeben und dabei stellte sich heraus, mehr als 3 Millionen Menschen benutzen diese Seiten und setzen dabei jährlich rund 1,24 Billionen Yen, also 7,69 Milliarden Euro ein. Viele Spieler sind sich dabei gar nicht bewusst, dass es eigentlich verboten ist. Man muss dazu sagen, in der letzten Zeit ist geht die Polizei verstärkt gegen Prominente vor, die halt Online-Casinos bewerben tatsächlich. Vor allem so in Livestreams und so weiter. Das ist momentan auch ein ganz komischer Volkssport. Und dadurch werden halt sehr viele Menschen, vor allen Dingen junge Menschen, natürlich mal wieder verleitet. Aber in Japan sind halt nur Wetten auf öffentliche Rennen, also Pferde, Fahrrad, Boot, Motorsport und natürlich Lotterien legal. Alles andere ist einfach gnadenlos verboten. Dazu kommt auch, dass die meisten Casinos, die in Japan aktiv sind, auf den Philippinen registriert sind. Und man kann sich dann ja ausmalen, was das bedeutet, ne?
Also die japanische Regierung will nicht einfach den Zugang auf diese Seiten sperren von Japan aus, weil dann hätten sie ja den Kram nicht, den Problem.
Ja, aber das funktioniert nicht. Du kannst keine Internetseite sperren. Das haben wir in Deutschland ja auch. Ein paar Pornoseiten sind ja gesperrt. Mein Gott, dann änderst du den DNS-Server und bums, das war's.
Ja, aber trotzdem, das ist genauso wie mit einem Schloss. Ne? Es gibt kein Schloss, das du nicht irgendwie öffnen kannst. Das gibt's nicht, existiert nicht auf der Welt und wird auch nie existieren. Aber ein Schloss schlägt doch trotzdem 90% von den Gelegenheitsleuten ab. Ne? Mhm.
URL ändern, Sache auch wieder erledigt. Das ist zu alt. Nee, also du kannst keine Webseite so sperren, dass es zumindest einen großen Effekt hat. Es gibt hier ein Beispiel mit einer Webseite, mit einer Porno-Webseite, die hat einfach ihre URL gesperrt und das ist die beliebteste in Deutschland und schwupps sind alle wieder dahin gesurft. Nee, das bringt nichts. Legalisieren ist halt auch schwierig, weil dadurch fördert man, oder man hat Angst, dass man dadurch natürlich auch trotz allen die illegalen Casinos fördert. Was man jetzt machen will, ist, man will aufklären und weiter gegen Prominente vorgehen.
Also das Vorgehen gegen Prominente finde ich gut, weil viele von denen haben eine Vorbildfunktion. Besonders, wenn im Internet so viele junge Leute sich rumtummeln. Und ja, denen auf die Finger zu hauen, das finde ich in Ordnung. Das mit dem Aufklären, also da haben sie sich meistens in der Vergangenheit ein bisschen tollpatschig angestellt, da bin ich ein bisschen vorsichtig.
Ja gut, aber irgendwas gemacht werden sollte schon langsam, weil wenn viele nicht wissen, dass das illegal ist, dann sollte man vielleicht darauf hinweisen.
Ja.
Ja, vor allen Dingen, es ist ganz schön teuer teilweise. Also es ist halt so, wenn man erwischt wird, kann eine Geldstrafe von bis zu 500.000 Yen drohen, also 3.103 Euro. Und für gewohnheitsmäßige Spieler können sogar bis zu 3 Jahre Haft drohen. Das ist nicht wenig.
Jo.
Jo, ne, das ist natürlich dann auch eine Maßnahme.
Mhm. Und dazu kommt, man muss natürlich auch junge Menschen schützen, weil die Umfrage ergab nämlich, dass auch sehr viele schon ab dem Alter von 15 Jahren anfangen, da online zu spielen.
Ja, es fängt schon sehr früh an, aber es liegt auch vor allem daran, dass viele Videospiele heutzutage auch schon solche Mechaniken drin haben. Thema Lootboxen.
Ja. Massenweise. Besonders in Smartphones-Spielchen ist das massig verbreitet und die Spiele sind in Japan ein Markt, der sucht seinesgleichen auf der Welt.
Man wollte tatsächlich mal gegen Lootboxen vorgehen. Das Ganze hat man dann aber verworfen, weil, die Branche ist natürlich logischerweise denen auf den Dach gestiegen.
Ja, vor allem gerade so Gacha-Systeme sind das Ding schlechthin in Japan.
Eben, ich glaube, in der EU hat es geklappt. Da ist man, glaube ich, gegen Lootboxen vorgegangen, wenn ich mich gerade nicht irre. Ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist.
Welches Land war denn das? Schweiz, ich glaub, es Dänemark? Ich
glaube, Niederlande, oder?
Niederlande, ja. Eins von denen hat die tatsächlich komplett eingestellt. Wenn das halt nicht irgendwie mit einer besonderen Kennzeichnung ist, beziehungsweise wenn die Spiele ab 18 dann sind. Was zum Beispiel Leute wie EA von FIFA gar nicht so gefallen hat.
Nein, aber
es ist ein enormes Problem. Ich habe auch letztens erst so einen Bericht gesehen über das Thema Online-Casinos im Kontext von Counter-Strike. Also, boy, da tun sich Abgründe auf. Holy shit. Ja.
Und vor allem, da geben Menschen Geld für Waffenskins aus. Da denkst du auch, sag mal, Leute, habt ihr keine anderen Hobbys oder was? Das ist ja fürchterlich.
Das ist, ist eine Sucht und Kinder werden da halt sehr schnell rangeführt. Und das, wie gesagt, es fängt harmlos an mit Handygames oder halt Lootboxen und wie anderen Videospielen. Und du rutschst dann sehr schnell dann in richtige Casino-Sachen rein. Also halt, wie nennen sich diese Automatenteile, wo es halt auch zum Beispiel super viele Influencer gibt, die das spielen. Und das muss ja nicht mal ein japanischer sein. Die Kiddies können ja auch das gucken von Amerikanern oder so. Was halt cool ist, ne?
Ja, gibt's ja in Deutschland auch einige.
Ja, wir wollen jetzt keine Namen nennen.
Keine Namen, weil das eigentlich ziemlich große Grußkotze sind. Sorry, wenn ich das so sage. Aber ja, die verleiten damit natürlich. Und dann, ich habe so und so viel gewonnen und so weiter. Ja, ich meine, klar, wenn du gesponsert wirst, von denen ist doch logisch, dass sie da Gewinne ausschütten. Ansonsten würde ich solchen Webseiten nicht allzu weit trauen, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und liebe Leute, lasst es sein. Ich meine, klar, es ist eine Suchtkrankheit und man sollte man da drin stecken. Leute, lasst euch behandeln. Es gibt Anlaufstellen dafür. Denn diese Sucht kann einiges zerstören, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, aber man sollte auch genauso verlangen, dass die Regierung da einen Riegel davor schiebt. Ja. Ne? Weil wenn dann jemand ein Hobby hat, das er liebt, wie zum Beispiel Computerspiele, aber es nicht irgendwie ausüben kann, weil er selber suchtgefährdet ist und alles voll ist mit dem Müll, ja, das ist nicht die Schuld von der Einzelperson. Dann muss die Regierung einschalten.
Ja, die Verleitung ist halt einfach zu groß. Man kann die Verantwortung nicht automatisch immer auf die Menschen runterbrechen. Klar sind die Unternehmen auch schuld, weil ich meine, die wollen ja ihr Gewinn machen und verleiten ja damit. Und man muss ja ehrlich sein, das ist ja schon, also es ist ja nicht so, das ist einfach, hey, wir haben da eine Webseite und das war's dann und wir warten jetzt, bis die Leute kommen. Nee, die werben auch teilweise verdammt aggressiv. Und da muss man zum Beispiel sagen, Platzhirsch Google, wie wär's, wenn du solche Werbung mal nicht zulässt? Aber nein, was hat Platzhirsch Google gemacht? Sie haben jetzt gesagt, oh nö, solche Werbung lassen wir jetzt erst recht zu, weil wir wollen ja Geld verdienen. Ne?
Ja,
also wundert euch also nicht, wenn ihr in der nächsten Zeit viel, viel mehr Werbung übrigens auf YouTube und Co. von solchem Blödsinn seht. Tja, Google findet es halt toll.
Genau. Aber es ist wie mit Alkohol, ne? Also bei Alkoholwerbung ist ja auch so, oh, das ist so cool und du machst eine Party mit deinen Freunden und dann packt man ganz am Ende so ganz kleingedruckt rein, ja, Alkohol trinken ist irgendwie schädlich und seid verantwortungsvoll. Das ist doch Blödsinn.
Natürlich ist das Blödsinn.
Du, das ist wie, wenn man Leuten heutigen Böller in die Hand gibt und sagt, aber nicht in die Luft springen.
Ja.
In der Situation, die wir heute stecken, besonders gerade eben in der letzten Zeit, würde es mich nicht wundern, wenn da früher oder später die EU mit dem Hammer kommt.
Na? Ich bete drum. Ja. Es gibt so einiges, wo ich der Meinung bin, liebe EU, do your job, haltet es auf, macht bitte. Ich sag nur KI, aber gut, darüber habe ich mich ja schon ein paar Mal ausgelassen. Aber bitte macht einfach irgendwas. Es kann so nicht weitergehen, verdammt nochmal.
Ja, vor allem, und, man muss es ja nicht verbieten. Man muss es ja nur anständig regulieren, weil jetzt aktuell ist es nicht reguliert. Du kannst es überall reinklatschen. Es gibt keine Altersfreigaben, es gibt keine wirklich ernstzunehmenden gesetzlichen Grundlagen. Und das ist das Problem. Wie gesagt, wir wollen es ja nicht verbieten. Gacha und Lootboxen können ja durchaus Spaß machen, aber dann muss man da auch Regeln haben.
Richtig. Jo. So, liebe Leute, damit sind wir durch für heute. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, weil ich habe gleich noch eine Aufnahme. Heute ist das wieder mal stressig.
Jo.
Ja, ich weiß auch nicht. Also, liebe Leute, schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir freuen uns auch wieder über ganz viele neue Abonnenten. Vielen, vielen Dank dafür. Und natürlich jetzt auch für die Kommentare. Auch da vielen, vielen Dank dafür. Also gerade bei Spotify. Übrigens, es dauert immer ein bisschen, bis wir die freischalten, weil ich gebe ganz ehrlich zu, ich vergesse ständig in die App zu gucken. Ja, wie immer, wenn ihr weitere Japan-News lesen wollt, dann kommt auf sumika.com, da haben wir jeden Tag was für euch. Ansonsten habt eine schöne Woche, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss. Tschüss.